Wer redet, ist nicht tot.
Stefan, Paul und ich kennen uns seit, ich weiß es nicht, über 10 Jahren, fast 15 Jahre sind das. Wir haben uns auf einem kulinarischen Event kennengelernt und Stefan ist der einzige Mensch in meinem Bekanntenkreis, der Bücher über das Kochen schreibt, Kochbücher schreibt. Hallo Stefan.
Hallo. Ja, so ist
du
das.
Du hast schon wieder ein Kochbuch geschrieben. Nein, ja. Du schreibst auch Romane, muss man dazu sagen. Du hast,
ich habe 2 Erzählbände geschrieben genau. Und einen Roman, genau.
Ja, mit wo es aber auch ums Kochen geht letztendlich. Ne?
Das verfolgt mich.
So, du hast ein Kochbuch geschrieben. Dieses Buch heißt Kochen.
Ganz genau.
Warum sollte ich 40 Euro für ein Kochbuch ausgeben? Also es gibt doch schon Kochbücher.
Das ist richtig.
Also wie kommst du dazu, jetzt so ein Kochbuch zu schreiben? Also hättest du gesagt, jetzt genussvoll irgendwas oder was du gemacht hast, auf die Hand ist von dir, ja, Fingerfood und, genau. Und sowas. Dann Festival-Kochbuch hast du geschrieben. Kann ich alles nachvollziehen? Warum schreibst du ein Kochbuch über das Kochen? Kochen kann jetzt nur wirklich jeder, oder nicht?
Ja, aber es gab eine Lücke, in die bin ich jetzt reingekrätscht, und zwar das Standard-Kochbuch. Das hat sich eigentlich lang niemand mehr getraut. Und ich wollte ein Standard-Kochbuch schreiben, ich wollte aber gleichzeitig auch ein Buch schreiben, mit dem die Leute auch ihren eigenen Küchengeschmack entwickeln können. Und habe eben das Standardwerk einfach mal komplett neu gedacht.
Gibt es das Standardwerk? Ich weiß nicht, ich habe vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren Kochen gelernt mit einem Kochbuch, das hieß glaube ich sogar auch Kochen. Das Buch mit dem roten Löffel oder so ähnlich?
Ja, also es gibt den Löffel, das ist glaube ich bei den Italienern, aber da nageln wir uns jetzt nicht fest.
Ich weiß nicht, es war jedenfalls so ein Buch, wo dann wirklich, es gibt 7 verschiedene Zubereitungsarten von Fleisch und so sehen sie aus und das dann bebildert, ganz detailliert, ja, und ja. So, also so ein Ding war das.
Ja, das Monument ist glaube ich das Dr. Oetker Schulkochbuch. Das ist glaube ich immer noch in Deutschland das Monument, das wird auch immer wieder neu aufgelegt und damit haben unzählige Generationen Kochen gelernt und da wollte ich mal wieder was Frisches reinbringen.
Was heißt Schulkochbuch? Ist das dann tatsächlich für die Hauswirtschaftsschule gedacht?
Ein bisschen, aber eben auch für den Privathaushalt. Und ich dachte mir, auch der Johann Lafer hat zum Beispiel natürlich auch, der große Lafer, das begreift sich natürlich auch als Standardkochbuch. Der Unterschied zu meinem ist tatsächlich, dass man mit meinem Kochbuch lernt, individuell zu kochen. Also du hast da so verschiedene Rezepte, die du kombinieren kannst. Und das ist das Neue daran.
Wenn du so ein Standardwerk formulierst, wo fängst du an? Fängst du bei der Küchenausstattung an?
Ich fange tatsächlich bei der Küchenausstattung an. Ich fange beim Schneiden, lege ich los.
Ach komm, wir fangen mit der Küche. Was gehört denn in eine ordentliche Küche?
Da braucht's gar nicht viel und das beschreibe ich auch in meinem Buch. Anständige Messer, finde ich, ist so eine Grundvoraussetzung. Anständige Messer, ein schönes Küchenbrett, Töpfe, Pfannen. Ich finde dann auch einen Pürierstab immer noch ganz praktisch.
Zauberstab.
Ein Mixer und schon kann's losgehen. Also man braucht gar nicht viel. Ich habe es auch im Buch bewusst klein und übersichtlich gehalten, weil dieses Buch soll einfach auch einen barrierefreien Zugang zum Kochen schaffen. Das heißt, du brauchst nicht viel, auch bei den Zutaten zum Beispiel. Das ist ganz interessant, das habe ich im Buchhandel gelernt. Ich habe Buchhändlerinnen gefragt, wenn ich mal so ein Kochbuch schreiben würde. Ne? Was ist denn, was interessiert denn die Leute am meisten, wenn sie ein Kochbuch kaufen? Was ist die meistgestellte Frage im Kochbuchverkauf?
Jetzt bin ich gespannt.
Kriege ich denn die Zutaten? Tatsächlich ist das die größte Sorge aller Leute. Ja. Wenn sie ein neues Buch in der Hand halten, kriege ich die Zutaten.
Ja.
Und das habe ich beherzigt. Also es sind wirklich Zutaten. Dieses Buch kann man mit jedem Supermarkt sicher kochen.
Was macht anständige Messer anständig?
Langlebig, eine Haltbarkeit, eine gewisse Qualität. Also ich zum Beispiel persönlich, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich stehe wahnsinnig auf deutsche Messerschmiedkunst. Das ist nach wie vor, ist das echt eine Benchmark. Alle kaufen ja jetzt die spannenden japanischen Messer und so. Die sind sehr pflegebedürftig und aufwendig im Handling. Also so die großen deutschen Messerschmieden, die leisten nach wie vor großartige Arbeit. Und es lohnt sich da einmal hinzusetzen und ein bisschen Geld auszugeben. Ein großes Kochmesser, ein kleines Messer, vielleicht noch ein flexibles, aber das ist dann auch schon Luxus. Also mit so einer Grundausstattung, ein klassisches Kochmesser, ein kleines Turniermesser, bist du schon super dabei.
Turniermesser?
Ja, also so ein kleines Schnitzmesser, ne?
Ah, kannst,
also, wo du so vom Turnier, Kleinigkeiten, okay, ne?
Ich dachte Turnier im Sinne von Wettkochen oder was. Wenn du sagst, ein bisschen Geld ausgeben für ein Messer, wie viel ist ein bisschen Geld ausgeben? Ist das eher 50 Euro? Ist das eher 250 Euro?
Also es geht mal, ein Kochmesser geht, glaube ich, so bei 140 Euro, bei 100, 140 Euro los, würde ich mal so sagen, in die Tüte. Nach oben ist da ordentlich Platz.
Und dann darf es aber auch rostfrei sein, oder muss das dann so Carbonstahl, weil Carbonstahl ja das
nee, ist. Die sind schon alle heute rostfrei, ja. Also so die klassischen Messer aus deutscher Schmiede, da machst du nichts falsch mit.
Okay, das heißt, wenn mir einer erzählt, nein, das muss Carbonstahl sein, dann ist das ein Schwätzer.
Nee, das ist kein Schwätzer, das ist einfach jemand, der sich extrem interessiert. Es gibt in allen Lebensbereichen gibt es ja eine gewisse Nerdigkeit, die man entwickeln kann, ja, eine gewisse leidenschaftliche Zuneigung zu einem Thema. Und da gibt es Menschen, die tauchen einfach extrem tief und das ist auch völlig in Ordnung.
Das nächste Ding, Schneidbrett, hast du gesagt.
Ja.
Ich habe, glaube ich, mein Leben lang noch nie ein Schneidbrett gefunden, wo ich nicht nach einem halben Jahr gedacht hätte, nee, das war auch wieder scheiße.
Erzähl mal, was passiert.
Tiefe Furchen im Holz.
Ja.
Oder es ist aus Plastik und irgendwann habe ich das Gefühl, nee, Plastik. Ja. Was für ein Schneidbrett hast du?
Also ich habe zwei. Mhm. Ich habe ein Holzbrett. Wir wollen keine Werbung machen, ne? Aber das Ach, Brett ist aus Frankfurt.
Das ist das, was ich immer auf Instagram sehe und denke, nein, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich. Verdammt.
Also das Frankfurter Brett finde ich toll. Holz ist sowieso immer eine gute Wahl, mhm, weil Holz hygienischer ist, als man viele Jahre angenommen hat. Also Holz hat eine selbstreinigende Sache. Ich kann das physikalisch nicht so richtig erklären, aber das Holz arbeitet sich ab und es lässt sich, wenn es eben diese tiefen Schnitte bekommt, dann lässt es sich auch prima ganz leicht beim Schleifer abgeben, der macht dir das dann einmal neu, trägt da so einen Millimeter ab, das ist super. Plastik habe ich auch eins und das benutze ich halt dann ausschließlich für Fisch.
Für Fisch?
Ja.
Weil es den Geruch nicht annimmt.
Und weil es halt in die Spülmaschine geht. Also Fisch und Geflügel ist auch immer super auf dem Plastikbrett.
Jetzt hattest du ja eben Barrieren gesagt, also barrierefreies Kochen. Die eine Barriere ist, die Zutaten zu bekommen. Welche Barrieren sind da noch?
Eine große Barriere, habe ich festgestellt, ist zu viel Rezepte.
Also darum hast du da drin auch nur 500 oder wie viele sind da drin?
Ja, es ist eine Menge. Aber lass es mich dir kurz erklären. Mhm. So ein Gesamtrezept kann in seiner Umfänglichkeit schon mal sehr erschlagend sein. Und was wir eigentlich seit 100 Jahren machen, für Food-Zeitschriften und Magazine, für die ich ja auch sehr viel arbeite, ist, wir machen so ein Rezept wie Gänsekeule mit Rotkraut und Klößen.
Ja.
Da ist dann schon die Zutatenliste ist dann schon dreispaltig. Dem folgt ein Wust an Text. Und ich habe festgestellt, während meiner Arbeit als Kochbuchautor, so kocht kein Mensch. Die meisten Leute, und das ist eben auch ein Feedback auf meine Bücher, ich habe mir was Tolles ausgedacht und denke, oh, die Leute, die flippen aus. Die flippen überhaupt nicht aus, sondern die kochen nur das Rotkraut. Das aber jahrelang. Stefan, dein Rotkraut. Wir machen immer dein Rotkraut. Und was dazu? Ja, ist doch egal, das Rotkraut ist so geil. Ne? Und das ist eben was ich aufgenommen habe. Und so kam ich auch auf die Idee mit den Modulen. Das heißt, viele Rezepte in diesem Buch zerfallen in Einzelrezepte.
Ja.
Und die kannst du wiederum durch Varianten, die ich dir anbiete und nenne, frisch kombinieren. Ich nenne dir andere Würzungen zu jedem Teil. Du kannst dich einmal im Kreis durchkochen und dann hast du eben die Gänsekeule mit Rotkraut und Kartoffelklößen. Mhm. Oder du machst eben, weil du gerade Lust drauf hast, nur die Kartoffelklöße und schmeißt da aber einen guten Bergkäse drüber und gratinierst die oder brätst die und machst einen Kräuterquark dazu. Ich möchte die Menschen anregen, zu begreifen, dass Kochen ein Handwerk ist, mhm, das jeder erlernen kann und dass du dann plötzlich frei bist und loskochen kannst. Das ist das Großartige und das ist, glaube ich, auch das Neue an dem Buch.
Lerne ich bei dir im Buch denn auch ja so die Grundlagen? Also wie mache ich einen Pizzateig?
Ja, alles. Also das Buch ist tatsächlich, ein Standardwerk muss einfach auch liefern.
Ja.
Und ich habe neben den fotografierten Rezepten auch in jedem Kapitel ein Rezeptteil, und das ist eigentlich auch ein Herzstück des Buches, das nennt sich Basisrezepte. Mhm. Das heißt, wenn du in der Gemüseküche unterwegs bist, kommst du irgendwann ans Ende und da beginnt dann aber der Teil mit den Basisrezepten, wo alles drin ist, was man so braucht. Und jedem Kapitel ist thematisch angestellt ein großer, farblich auch abgesetzter Teil mit Basisrezepten. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil ich will, dass du dieses Buch soll in der Küche verbleiben. Also es soll immer greifbar sein, und wenn du Schokoladenpudding machen willst, dann ziehst du es raus, und wenn du Kartoffelgratin machen willst, dann ziehst du es raus. Oder wenn du gar nicht weißt, worauf du Lust hast, guckst hinten in ein Register. Das ist einfach ein Buch, was lebendig in deiner Küche arbeiten soll. Jetzt haben wir es leider viel zu schön gemacht. Die ersten Kritiken sind schon da. Und die meisten sagen, schön, super. Mhm. Und dann sagen sie aber, oh, das nehme ich doch nicht mit in die Küche. Ist viel zu schön. Das ist ein sehr seltsames Kompliment.
Ja.
Ich möchte gerne dazu aufrufen, dieses Buch mit in die Küche zu nehmen und ordentlich einzuschmutzen. Jeder Fettfleck adelt dieses Buch. Denn es wird benutzt. Und das werden die allerwenigsten Kochbücher.
Ich habe bestimmt 20 Kochbücher zu Hause. Ich benutze 3.
Ja. Und es gibt Erhebungen. Im Schnitt kochen Menschen aus einem Kochbuch, das sie erworben haben, für Geld 3 Rezepte. 3 Rezepte ist der mittlere Schnitt, was Menschen tatsächlich aus Kochbüchern nachkochen. Und auch da habe ich gedacht, der Schnitt, den müssen wir nochmal nach oben ziehen. Irgendwas machen wir falsch.
Ja, aber was?
Ich glaube, dass es eben die spitzen Themen sind bei den Kochbüchern, die es schwierig machen. Also mein Open Air, Open Air, das ist zum Beispiel, das ist ein Camping-Kochbuch.
Ja.
Und wie oft fährst du ins Camping? Aber wenn du dann fährst, dann hast du halt ein geiles Buch. Auf die Hand, ja gut, wie viele Burger isst man im Jahr?
Ja.
Und das ist eben bei Kochen ist wirklich der Unterschied. Es ist halt das ganze Jahr gültig und in Verwendung.
Das ist wirklich aus auf die Hand mache ich genau den Wunderteig.
Ja, der Wunderteig. Ja, jedes meiner Bücher hat so.
Tut mir leid.
Das braucht dir nicht leid zu tun. Wenn es der Wunderteig ist, habe ich doch alles erreicht. Aus meinem Japan-Kochbuch übrigens, auf das ich wirklich besonders stolz bin, weil es war auch ein Haufen Arbeit, super viel Recherche, Reisen nach Japan, alles. Was kochen die Leute aus diesem Buch mit einem Feuereifer, und es ist auf Instagram und es ist auf Facebook und es ist überall? Miso-Spaghetti. Das Gericht besteht aus, das ist nicht mein japanisches Gericht, das habe ich reingeschmuggelt. Das sind Spaghetti mit Nudelwasser und Miso-Paste. Das ist es, und die Leute sind begeistert. Weil was kann dieses Rezept? In Windeseile einen sensationellen Umami-Geschmack zaubern.
Ja.
Es ist im Grunde das Aglio Olio der japanischen Küche. Und ich habe es erfunden als Langnase.
Du hattest, lass mal ins Kochen gucken. Du hattest eben schon Gratin gesagt. In einem anderen Interview hast du gesagt, jeder weiß, was eine Kia Bowl ist, aber keiner kriegt mehr einen Kartoffelgratin hin. Was ist uns da abhanden gekommen?
Ich glaube, das ist ein Riesenkomplex, den wir da jetzt ansprechen.
Wir haben Zeit.
Was passiert ist in den letzten Jahren, ist Ernährung zu etwas geworden, was funktionieren soll, was uns einen Vorteil verschaffen soll. Ernährung ist plötzlich sehr reduziert worden auf Ernährung, und der Genuss ist ein bisschen zur Seite getreten. Schnelllebige Zeit, wir arbeiten alle sensationell viel, immer mehr, alle. Und es ist vermeintlich kaum Zeit zum Kochen, und das erklärt den großen Erfolg von so Dingen wie eben so eine Acha Bowl oder so ein Buddha Bowl oder
Acha Bowl, genau, das war's.
Auch die, ja, du meintest die Chiasamen.
Chiasamen, es ist, ja.
Die Leute haben gelernt in den letzten Jahren, sich schnell und funktional zu ernähren. Und das Versorgungskochen ist sowieso seit sehr vielen Jahren passé. Wir müssen nicht mehr Versorgungskochen, weil wir sind unterwegs, können wir Comfort Food kaufen. Auch die Burgerbewegung und dieses ganze, der ganze auf die Hand Komplex Streetfood ist darum so erfolgreich, weil es schnelles, gutes Essen ist, das wenig Mühe macht. Und darüber vergessen wir eigentlich die Grundsätze des Kochens und haben auch ein bisschen vergessen, wie viel Freude Kochen macht. Also, dass Kochen nicht Arbeit und Berg ist, sondern Meditation und Wohlfühlen. Dass wir das Gesunde, was wir im Comfortfood suchen, zu Hause haben, wenn wir wissen, was wir da reinschmeißen. Sogar wesentlich günstiger, mit noch weniger Verpackungen, solche Geschichten. Das ist einfach etwas, was uns abhanden gekommen ist.
Wie macht man Kartoffelgratin?
Milch und Sahne.
Kein Käse, ne?
Kein Käse. Kannst du machen. Das ist natürlich auch, ich würde mal sagen, das ist ein leckeres Upgrade. Und dann machst du dir eine schöne Form, die butterst du dick aus, dann reibst du noch eine Knoblauchzehe mit rein und dann kommen diese hauchdünnen Kartoffelscheibchen, kannst du hobeln, kannst du selber schneiden, gießt die Milch drauf, schmeißt das Ganze in den Ofen und wartest 40, 45, 50 Minuten und dann hast du ein tolles, cremiges, sahniges Kartoffelgratin. Also es ist alles kein Kunstwerk. Ich behaupte ja auch im Vorwort meines Buches, jeder kann kochen lernen. Ich bin davon überzeugt. Also die vielen Foodbloggerinnen und Foodblogger in diesem Lande, die zeugen ja davon. Die haben ja zum Teil Qualitäten sich erarbeitet in ihren Sachen. Ich staune, wenn ich die Bilder sehe. Und es ist auch sehr lustig zu sehen, im Foodblogging wird es immer komplizierter, geht es immer weiter rauf. Während so die Gastronomie immer mehr runtergeht, hey, take it easy, weniger Zutaten, Minimalism.
Ja.
Da siehst du richtig, also die Foodbloggerinnen und Foodblogger sind so die letzten, die in Deutschland noch richtig Bock haben, aufwendig zu kochen. Ja.
Was aber tatsächlich eingeschlafen ist, das ist, was aus der Foodblogger-Szene kam, diese Pop-Up-Restaurants und diese Supper-Clubs, die es mal gab, das hat aufgehört, oder?
Ja.
Oder gibt es das hier in Hamburg noch
groß? Nee, das gibt's nicht mehr. Ich glaube, alles hat seine Zeit. Mhm. Und das ist sowieso, was du ansprichst, du hast total recht. Früher hat man sich auch in der Kohlenstoffwelt viel mehr getroffen. Da gab es Reisen, die man zusammen unternommen hat. Da hat man sich ausgetauscht. Heute muss ich sagen, also in Hamburg zum Beispiel gibt es überhaupt keine Foodblogger-Community irgendwie, obwohl wir hier irgendwie 5, 6 People sind. Mhm. Und ein großer Treffpunkt ist die Frankfurter Buchmesse geworden in den letzten 10 Jahren. Also das wird jedes Jahr mehr. Also ich habe jetzt auch wieder bei Facebook, ich frage dann jedes Jahr, wer ist alles da. Ja. Zack, ist die Timeline voll mit Namen und es macht viel Spaß, sich da wenigstens mal zu sehen und auszutauschen.
Zurück zum Buch.
Ich habe ein Lieblingskapitel und das ist das Thema Salzen. Bei jedem Kochbuch, das ich mache, bin ich auch immer wieder doch noch auch Schüler. Und
du bist Koch.
Ich bin Koch, ich bin gelernter Koch, genau. Ich habe viele Jahre Sternegastronomie gekocht. Ich bin auch sehr froh, dass ich das Handwerkszeug habe. Mhm. Nur so kann ich eigentlich auch das wirklich weitergeben. Und meine größte Erkenntnis bei der Arbeit an diesem Buch war, dass ich im Grunde selber auch nochmal Salzen neu gedacht habe. Wir salzen viel zu wenig, wir salzen viel zu spät. Um hinten raus
Salz drüber zu machen.
Ordentlich Salz drüber zu machen. Und zwar in diesen Dosen, wo es dann heißt, oh, bitte kein Salz. Das ist ja gefährlich.
Gesundheitsschädlich.
Ja, super. Also das ist wirklich eine Offenbarung. Und das Thema Salz, das zieht sich durchs ganze Buch. Ich salze im Grunde alles schon ganz weit vorne. Jede Zucchini, die du in Scheiben geschnitten hast, wird besser und aromatischer, wenn du die Scheiben salzt und einfach mal eine Stunde stehen lässt und dann weiter verarbeitest. Für Fleisch bedeutet Salz, ich spreche von normalem Haushaltssalz, absolute Zauberei. Absolute Zauberei.
Was?
Du salzt ein Fleisch und lässt das abartig lang stehen.
So ein Steak.
Ein Steak.
Einfach ein Steak, was ich in der Pfanne brate.
Schönes Kotelett. Hier, 2 Stunden, 4 Stunden, über Nacht. Macht überhaupt nichts. Da kommt kaum Saft raus. Das ist auch eine verrückte Erkenntnis.
Ja, das ist wenn so das, was ich immer, da bloß nicht, dann das genau, zieht genau. Ja die Feuchtigkeit daraus.
Man durfte ja nicht mal vorm Anbraten salzen. Das ist ja die alte Schule. Ja. Ein Riesenquatsch. So, was ist passiert mit unserem Kotelett? Das Salz ist während der Stunden eingezogen. Und was du bekommst, du musst später überhaupt nicht mehr salzen. Was du bekommst, ist ein Stück Fleisch, das einen Wohlgeschmack entwickelt, weil das Salz komplett ins Fleisch eingezogen ist. Es hat das Fleisch gesalzen, und zwar nicht nur oberflächlich, und es ist auch ein natürlicher Zartmacher. Großartig. Also das war für mich so, für mich selbst, so das, was ich in den Alltag noch stärker übernommen habe, das Nachdenken über Salzen und wann.
Kann ich denn, wenn ich jetzt so meinen Steak habe und das dann salze und über Nacht liegen lasse, kann ich das danach dann überhaupt nur noch blutig essen? Oder sollte ich das dann durchbraten?
Nein, nein,
das ja, ich weiß nicht, ist das, wird das dann nicht ist fies, wenn das, ne, man, so Hackfleischverordnung, also.
Genau, super Punkt, super Punkt. Das ist das Nächste. Diese Angst vor Fleisch, wird das schlecht?
Also am besten Spulwürmer, ja, oder was man da.
Nix. Auch, ne, bitte salzen und bitte 2-3 Stunden vor dem Braten. In den Rezepten steht ja immer so ganz schlaumeierisch, eine Stunde vorher rausnehmen. Dann ist das schön zimmerwarm und brät sich besser, ja, und gleichmäßiger. Das ist totaler Quatsch. An Entrecote von dieser Größe irgendwie so. Entrecote macht ja erst
2 Zentimeter so.
Entrecote macht ja erst so ab so einem, ich sag mal, ab 250 Gramm macht das ja eigentlich erst Spaß.
Ja.
Ne? 250 Gramm eiskaltes Fleisch aus der Metzgertruhe braucht 4-5 Stunden, bis das die Zimmertemperatur hat, die in anderen Rezepten, ja, behauptet wird. Ein Huhn ist auch so Gefahrenquelle Nummer 1.
Ja, muss immer durchbraten.
Alle sterben an Salmonellen,
ja,
schon beim Abwaschen.
Ja.
Erster Fehler, du brauchst das Huhn nicht waschen. Das Huhn ist später im Ofen solchen Hitzen ausgesetzt. Wenn da was dran war, ist alles tot. Beim Waschen allerdings, da verteilst du die Kalbe schön mit dem Spritzwasser in der Küche. Kannst im Grunde danach renovieren, wenn, ja, du Salmonellenphobiker bist. Und auch das Huhn bitte raus aus der Verpackung stehen lassen. Endlos lange. So ein Huhn ist eiskalt auch noch nach 2 Stunden.
Ja.
So. Und dann passiert beim Braten, dass das Fleisch ja eben schon zimmerwarm ist. Das erschrickt nicht. Das nimmt die Hitze auf und zwar langsam und schön. Du kriegst ein zarteres und saftigeres Fleisch im Ergebnis.
Ich bin total fasziniert von dem Salz immer noch.
Ja.
Gibt es noch mehr so eine Mythen?
Ja, also Mythen gibt's en masse, aber also auch gerade das Salzen, das funktioniert übrigens sogar. Nächstes Ding, Fisch. Oh,
Fisch habe ich mich noch nie rangetraut.
Super. Auch, den kann man salzen.
Mach mir mal Fisch schmackhaft. Ich traue mich nicht, Fisch zu. Kennst du diesen Teig-Effekt? Dass Menschen sagen, Teig selber machen, da traue ich mich nicht so an.
Hefeteig.
Hefeteig traue ich mich nicht so.
Nein.
Dabei ist das eigentlich der totale No-Brainer, wenn man das irgendwie einmal gemacht hat. Ist das bei Fisch so ähnlich?
Ich weiß nicht, was die Leute mit dem Fisch haben, weil Fisch ist im Grunde genommen eine sehr schöne und sehr einfache Art, gesund und leicht zu essen. Und im Buch beschreibe ich auch die ganzen Zubereitungsarten. Also Fischbraten, die meisten Fische brauchen von jeder Seite 2 bis 3 Minuten, dann ist dein Essen fertig.
Ja.
Also das muss man sich einfach mal.
Lachsfilet sous vide, finde ich halt, das kriege ich hin. Aber
siehste, das ist auch gern fangen die Leute auch ganz oben an. Bevor sie einfach.
Nee, aber das ist, da kann ich nichts, ja, falsch machen. Das, ja, haue ich einfach in diese Vakuumtüte und schmeiß das in das Wasser und guck, weiß ich nicht, wie lange später wieder rein. Und es
Chapeau, schmeckt. Das mache ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Das ist aber auch nur, weil ich auf Kickstarter mal so ein Sous-Vide-Gerät mitgefundet hatte. So diesen
so eine Säule, ne?
Ja, diesen großen Tauchsieder, WLAN-Tauchsieder.
Ja. So, ja. Also du kannst das dann auch noch im Büro überwachen, was dein Lachs.
Nee, aber da kann ich halt der App sagen, ich möchte
Lachs.
Siri,
nee, aber, Lachs.
Rindfleisch so und so dick.
Ja.
Und dann sagt dir die App, wie viel Zeit du brauchst, um auf welche Temperatur zu kommen.
Ja. Das ist übrigens alles, Entschuldigung,
das ist
Stand,
ja,
den ich bei diesem Buch weggelassen habe.
Ja.
Also das ist,
ja,
einfach etwas, was, das ist dann die Belohnung. Wenn du das alles kannst, dann darfst du auch mal Sous-Vide machen, mhm, denke ich. Ne? Was ich auch zum Beispiel einen großen Unsinn finde, sind die Küchenmaschinen, die immer besser werden. Ich verstehe die Küchenmaschinenhersteller. Das ist natürlich auch super, den Menschen einfach eine Hilfestellung zu geben im Alltag und dazu noch gutes Geld zu verdienen. Aber solche Küchenmaschinen, die alles selber machen,
meinst du hier,
die dir eine
Thermomix oder was meinst
du? Weil wir wollen ja heute keine Namen nennen. Also das ist einfach, mit diesen Geräten verlernen die Menschen, wie eine Karottensuppe geht. Weil eigentlich müssen sie jetzt nur noch die abgewogenen Zutaten reinschmeißen und nach, ich weiß nicht wie viel Minuten, ist da eine Karottensuppe drin. Aber wie eine Karottensuppe geht, eben mit Zwiebeln in Butter andünsten, die Karottenscheiben, die du vorher schon mal ein bisschen gesalzen hast.
Oh,
dadurch sind sie etwas feucht geworden. Diese Feuchtigkeit geben sie jetzt ab. Jetzt schmürgeln die so richtig. Weißt du, das ist Salzen. So, und dann gibst du die Brühe dazu, dann lässt du das ein bisschen kochen. Dann gibst du die Sahne dazu, lässt das weiter einkochen. Dann pürierst du das später und dabei machst du aber nicht alles matschig, damit du noch ein bisschen Möhrenstückchen da rumschwimmen hast. Solche Geschichten, die Würzungen, was passt gut zu Möhre? Anis passt fantastisch, zum Beispiel Lorbeer, Knoblauch geht, aber Hammer ist zum Beispiel eine frische Mango mit reinpürieren. Mit deinen Curries, von denen du mir am Anfang erzählt hast, da kannst du auch mal ein bisschen was reinschmeißen. So geht Kochen. Und das weiß die Maschine nicht.
Ja.
Die Maschine gibt dir ein Rezept, du schmeißt alles oben rein und hast weder ein Verständnis für das, was da rauskommt, wie sich das eigentlich aufbaut, noch hast du eine Regulierung, wie soll das eigentlich schmecken. Es soll nämlich schmecken, wie es dir schmeckt.
Ja.
Und das schaffen
was
wir.
Was dir ja völlig verloren geht, auch wenn du über so eine Maschine kochst, du entwickelst dir überhaupt nicht den, abgesehen von der Idee, auch überhaupt nicht den Mut, einfach mal was anderes zu machen. Also Gulasch. Ich habe einen Gulasch gemacht und habe tatsächlich kein Paprika zu Hause, also kein Paprikapulver. Und dachte, scheiße, was mache ich denn jetzt? Also ich habe halt angefangen, hey, hui, ne? Fleisch, also Rinderfond, alles rein, so, ne? Gekauften Fond, aber gut. Dachte ich, was mache ich denn jetzt? Das ist der Scheißdreck. Pfeffer, Salz rangemacht und habe dann gedacht, wenn du Curry sagtest, habe ich einfach eins von den Currygläschen genommen, die ich da stehen habe. Mal gerochen, habe gedacht, das könnte gehen. Hab da 3 Teelöffel Currypulver rangemacht, also so eine Mischung. Und daraus dann das Gulasch. Ist es eigentlich der Gulasch oder das Gulasch?
Um Gottes Willen. Ich glaube, da gibt es auch ein Nord-Süd-Gefälle.
Habe daraus dann Gulasch gekocht.
Ja.
Was das leckerste Gulasch war, das ich je gekocht habe.
Ja, eigentlich hast du dann jetzt ein Curry gekocht, aber super, ne?
Ja,
ein Beef Curry.
Stimmt. Ja.
Ja, aber auch das zeigt doch wieder, wie einfach es ist. Wenige Schalter ergeben ein neues Ding. Ich finde das großartig.
Warum hast du aufgehört, als Koch zu arbeiten?
Aber mir war das, ich habe bei Albert Bouly gelernt, Ende der 80er Jahre, ein hochsensibler Denker, ein intellektueller Geist, für den Kochen auch immer gleichgesetzt war, mit einer gewissen eigenen Haltung, einem Stil, dem Leben gegenüber auch. Der hat uns unheimlich viel beigebracht, uns Rotzlöffeln. Man kann es nicht anders sagen. Aber
wie kommst du da überhaupt dahin, das dann bei dem zu lernen? Das war schon der Sternekoch.
Das war der Sternekoch, genau, Albert Bouly. Das ist meine Heimatstadt. Und als es bei mir die Schulzeit...
Wo war das?
In Ravensburg.
Okay.
Und als ich meine Schulzeit dem Ende neigte, die übrigens sehr unrühmlich verlief, bin zweimal sitzen geblieben.
Wer ist das nicht?
Wegen einer Mathe-Schwäche.
Wer ist das nicht?
Das ist 7. und 11. Und nach der 11. hat mein Vater gesagt beim Abendessen, was interessiert dich eigentlich noch, außer Rauchen und Mädchen? Und da habe ich, also wie aus der Pistole geschossen, gesagt, kochen. Und habe dann auch versucht, mich möglichst weit weg zu bewerben. Aber da hatte ich die Rechnung natürlich ohne meine Eltern gemacht, die natürlich wussten, dass einer der besten Köche der Bundesrepublik damals 300 Meter von meinem Elternhaus entfernt kochte. Da bin ich bei dem reingelaufen und habe mich da beworben. Hatte eine sehr lange Probezeit, weil er gesagt hat, ich traue dir nicht. Ich glaube, ich hole dich einfach nur von der Straße. Und so war es auch.
Hat er ja.
Und dann war das aber eine sehr glückliche Fügung. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe dann geglaubt, so ist Kochen, so ist Gastronomie, so funktioniert das überall mitnichten. Also ich habe dann gelernt, dass also der Druck in der Sternegastronomie in anderen Läden wesentlich höher war. Es gab viel körperliche Gewalt. Es gab,
wie?
Jetzt müsstest du Holger sehen, der guckt jetzt gerade ganz
erstaunt. Bist du da gezüchtigt worden?
Ja, das gab schon auf die Fresse. Also das ist ganz klar. Also du musst dir das einfach vorstellen. Ende der 80er Jahre, 12 testosterongebeutelte jungen Mannen auf engstem Raum, auf Brusthöhe. Wir haben es mal gemessen, ist während dem Service. Damals waren das 60 Grad. Heute gibt es Abluft und ist alles ein bisschen besser geworden. Damals war das einfach eine Sauna-Gluthölle. So ein Service, wenn draußen 80 Leute sitzen, die alle gleichzeitig kommen, großes Menü und à la carte durcheinander essen, da ist kein Platz mehr für schöne Worte. Da musst du einfach nur noch funktionieren und Leistung bringen.
Ja.
Und da kommt es zu Handgreiflichkeiten, die Sprache ist schon die Sprache ist barbarisch gewesen. Ja. Und das war so mit ein Grund, dass ich mich dann nicht mehr so
aber Moment mal, Handgreiflichkeiten habe. Im Sinne von, also du bist da der Lehrling und weiß ich, der Postenkoch irgendwo schallert dir eine, weil du
aber halt stehst. Volle Lotte. Volle Lotte. Ich habe Dinge erlebt. Also
das gibt's ja nicht.
Ja.
Lass mal lieber darüber reden, das Buch also können die Leute sich ja kaufen. Und
genau. Gut. Also, es ist, ja, also ich übertreibe das nicht und das ist auch hier nicht Papa erzählt vom Krieg, sondern es ist einfach ein Fakt. Heute ist das besser. Ich habe heute als Foodjournalist Einblick in Küchen und merke, das ist eine ganz andere Grundstimmung. Eine neue Generation von Köchen kocht nicht mehr für die Tester, sondern für ihre Gäste. Die sind wesentlich entspannter, die haben Bock, eigene Sachen zu entwickeln. So sein zum Beispiel, das ist einfach, so sein ist im Grunde genommen eine riesige Küchenwerkstatt mit angeschlossenen Gärten und Sammeln in der Natur. Das ist natürlich großartig. Bei uns war das eher so, hau den Steinbutt raus, hau den Hummer raus und zwar in Perfektion. Und wie gesagt, 80 Gäste, alle kommen zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr. Es gab viel Gewalt damals, also das wird ja auch jeder bestätigen, das ist jetzt nicht irgendwas, was mir widerfahren wäre, sondern das war damals Usus. Es wurde super viel Alkohol auch getrunken in den Stresssituationen, das befeuerte die Sache natürlich auch. Ich habe zum Beispiel einen Lehrlingskollegen, der hat das erste Segment des kleinen Fingers verloren.
Im Essen.
Nee, weil er sollte mit der Teigkarte eins übergebraten bekommen. Das sind diese Metallspatel.
Ja.
Und nimmt abwehrend die Hand hoch und der Spatel hat ihm dann den Finger abgetrennt. Solche Sachen. Also das gab's dauernd. Und das Ende meiner Lehrzeit war ja, was heißt Lehrzeit? Meine Lehrzeit war super, dann habe ich ein paar Stationen gemacht, auch gute Sachen.
Stationen?
Man macht dann so Wanderjahre, man geht immer in andere Küchen, um sich fortzubilden, andere Stile zu sehen, andere Köche zu erleben. Und meine letzte berufliche Station als Koch war in Berlin im Bamberger Reiter.
Kenn ich gar nicht.
Franz Ranneburger. Und das war auch damals, das war eine Legende. Und der Franz hat damals Kliniker Schloss Potsdam ein Restaurant aufgemacht und war nicht da. Und hat die Leitung der Küche, des Stammhauses im Grunde genommen in die Hände zweier, wie ich heute eben einfach auch weiß, völlig überforderter Jungköche, die auch psychisch nicht so stabil waren für diese ganze Verantwortung und so. Die führten da ein Regime, das war wirklich zumindest für mich nicht zu ertragen irgendwie. Mhm. Und dann war dieser denkwürdige Tag, wo fuhr der Rangilaster vor und
Rangi ist so ein Feinkost.
Genau, die haben damals die Sachen schön aus Frankreich, aus Paris, aus dem Bauch der Märkte überall hingefahren. Immer mittwochs und freitags kamen die, glaube ich. Und da war alles drin. Die Schnepfen, die Steinbutte. Wir haben ja wirklich Delikatessweitwurf gemacht. Ja. Ne? Heute kriegst du ja hier fürs gleiche Geld 3 Rübchen. Aber die sind halt auch geil. Ne?
Stimmt.
So, die Zeiten haben sich wirklich sehr, sehr geändert. Und dann fuhr dieser Laster vor und dann bin ich nicht raus, weil ich mein Mise en Place, meine Vorbereitungen für den Abend nicht fertig hatte.
Die Vorbereitungen für den Abend, wie sieht das aus?
Ja, du machst Mise en Place, also schneidest so viel wie möglich vor, hast alles parat, so dass sich alles wie ein Puzzleteil zusammensetzt. Ne?
Okay, das heißt, du gehst nicht zwischendurch ins Kühlhaus und holst da die Möhre raus, sondern du hast die Möhre schon fertig geschnitten.
Das ist schlecht, wenn du die Möhre da rausholen musst, dann hast du echt ein Problem, weil jetzt musst du sie waschen, schälen, schneiden, garen, das schaffst du nicht.
Okay, das heißt, also deine Arbeit als Koch fängt auch nicht erst an, wenn das Restaurant aufmacht, sondern einen halben Tag vorher.
So, und dann kam der rein und sagt, wie, du hilfst hier nicht beim Ausladen, und hat mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen. So war das. Das war einfach, das gab überhaupt keine Diskussion. Also, und da war ich, das war der Moment, wo es bei mir gekippt hat und ich gesagt habe, nee, das bin ich nicht. Also, das bin ich nicht. Ich habe vor allen Dingen, weiß ich nicht, wie Menschen, und das habe ich später in einem Erzählband von mir auch eigentlich wortwörtlich so geschrieben. Wie können Menschen, die sowas Schönes und Filigranes auf Teller bringen können, Wie können die gleichzeitig solche aggressiven und gewalttätigen Menschen sein?
Ja.
Das hat für mich nicht gepasst. Und da ist wieder der Brückenschlag zurück zu Albert Bouly, der gesagt hat, Kochen ist auch Haltung, Kochen ist Stil. Ja? Und der war mir da abhanden gekommen in meinen Wanderjahren. Und da habe ich dann aufgehört. Nach diesem Vorfall am nächsten Tag war ich nicht mehr Koch. Hab dann meine Sachen gepackt und bin nach Hamburg und bin da zu Essen und Trinken als Praktikant. Um die Wartezeit zu überbrücken auf meine nächste schlechte Idee. Und zwar wollte ich auf die Hotelfachschule Heidelberg und Hotel-Diplom-Betriebswirt werden. Und das mit einer Mathe-Schwäche, wir erinnern uns. Mhm. So, doofe Idee. Aber ich hatte eben auch, das war eine damals, ich glaube auch heute noch, eine sehr renommierte Schule. Und die Wartezeit auf den Studienplatz betrug 7 Monate. Und da habe ich gedacht, was machst du in den 7 Monaten? Ach, gehst du doch mal zu deiner Lieblingszeitschrift zu Essen und Trinken.
Gibt's die eigentlich noch?
Na, die gibt's noch. Ja, ja. Live und Kicking. Und ich habe dann da angefangen. Und nach 2 Wochen wurde ich gefragt, ob ich mich nicht mal bewerben wollte. Ich wäre von selber nicht auf die Idee gekommen. Für mich waren das die heiligen Hallen. Ich bin wie so ein Mäuschen durchgehuscht. Und meine Aufgabe war, Gerichte der anderen Köche nachkochen auf Gelingen. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich mich beworben. Und weil ich dachte, also Hotelfachschule oder hier Versuchsküche mit Redakteursvertrag, toll. Also das wollte ich.
Ja.
Und damals, ich habe noch unter Angelika Jahr gearbeitet, der großen Verlegerpersönlichkeit, vor der ich auch einen Heidenrespekt hatte, weil die auch in unserem Elternhaus ein Name war. Also die kannte man aus den Illustrierten vorne drin und mit Bild. Ne? Und dann musste ich Frau Jahr eine Woche lang, ich hatte 20 Vorschläge für eine Frühlingsküche erarbeitet. Sie hat sich daraus 5 ausgesucht und die ganze Woche brachte ich hier immer das Mittagessen hoch, wo ich eine dieser Kreationen gekocht und angerichtet hatte. Und Freitag sollte nun das große Vorstellungsgespräch sein.
Ah, du hattest den Job noch gar nicht?
Nee.
Ah, okay.
Nee, das ist jetzt die Bewerbungsphase. Also okay. Jeden Mittag hier schön ein Frühlingsgericht draufgebracht. Ne? Und so. Und dann, Freitag war also der große Moment. Um 15 Uhr rief sie unten in der Versuchsküche an. Herr Paul möge jetzt hochkommen. Ich hatte mich vorher informiert. Bei einer lieben Kollegin hatte ich gefragt, wenn die mich gleich fragt wegen Geld, was sag ich denn da? Und dann nannte die Kollegin einen Betrag, der mir damals so unbotmäßig unverschämt vorkam, dass ich wusste, den werde ich da oben nicht sagen können. Das geht einfach nicht. Man muss dazu wissen, ich kam als Postenkoch aus Berlin. Da hatte ich zuletzt 600 D-Mark verdient im Monat. 250 war die Miete für die Bruchbude und mit dem Rest habe ich irgendwie überlebt. So, also 600 ist so unser Ausgangsding gewesen. Dann war das Bewerbungsgespräch sehr kurz. Sie sagt, Herr Paul, wir wollen Sie unbedingt haben. Was wollen Sie denn haben? Ich sag, Frau Jahr, sagen Sie. Und dann nannte sie eine Summe, die weit über dem lag, was die Kollegin gesagt hatte. Und ich denke, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Also ich hatte den Mund offen stehen, das sah sie und missinterpretierte das aber und sagte,
na gut, ich lege noch 1.000 drauf.
Nee, sie sagte, das ist doch nur für die Probezeit, später gibt's mehr. Ja, und dann war ich plötzlich Koch mit Redakteursvertrag und war vor allen Dingen raus. Und ich habe in der Zeit eigentlich all das gelernt und gesehen, was alles ausmacht, was ich heute tue, nämlich den Foodjournalismus, das Kochbuchschreiben. Die Basis liegt dort. In diesen 5 Jahren, die ich bei Essen und Trinken war, bis 2000, habe ich die halbe Welt gesehen, denn das Stichwort, das waren bessere Zeiten, so war es tatsächlich. Ja. Das gab damals Pressereisen und Abendeinladungen, da fällt dir nichts mehr zu ein. Das war wirklich, da war Kohle da.
Ich frage mich immer, wer kriegt denn eigentlich heute diese Einladung, weil die Kohle ist ja immer noch irgendwo.
Ja, die Einladungen sind schmaler geworden, das merke ich schon deutlich. Aber für mich war das damals ein großes Glück, weil alles, was ich bisher gesehen hatte, waren irgendwie die Wände des Internats und die Wände von irgendwelchen Küchen. Ich hatte von Tuten und Blasen und vom Leben und der Kulinarik überhaupt keine Ahnung. Alles theoretisch angelesen und gelernt. Und die Oldies, man muss sich das vorstellen, das war ja damals die erste Generation von Foodjournalisten überhaupt, die da noch saßen.
Stimmt, das war die 80er Jahre.
Das war die erste Garde. Die haben es erfunden. Und die älteren Damen und Herren, die damals die Redaktion darstellten, die hatten einfach auch oft keine Lust mehr. Und das war mein großes Glück. Die haben immer uns Jungen auf diese Reisen geschickt. Ich habe in den 5 Jahren die halbe Welt gesehen und ich war sehr aufmerksam. Ich bin zu Weinproben gegangen hier in Hamburg. Alter Schwede. Ich hatte damals keine weibliche Hand, die auf mich aufpasste. Ich hatte riesige Anzüge, trug ich alles zu groß. Es gibt Bilder aus der Zeit, es ist entsetzlich. Gemusterte Hemden, die Krawatte schief. Und saß da mit so Weingiganten. Und ich, kleiner Junge, und alle so, und ach so, das ist der Neue von Essen und Trinken. Aha. Und ich habe immer das gemacht, Fresse halten, mitschreiben. Und da habe ich eine Menge gelernt. Mhm. Ja.
Warum bist du dann da weg? Das ist doch eigentlich ein Traumjob.
Weil ich schreiben wollte. Also ich war.
Aber konntest du doch da, ich meine, Essen und Trinken, ist doch schreiben.
Das ist ja der Witz. Ich habe diese ganzen Reisen gemacht und kam euphorisch und enthusiastisch zurück. Das ist eine meiner Hauptwesenszüge ist meine große Begeisterungsfähigkeit. Ja. Und ich hatte dann natürlich auch Lust, über die erlebten Dinge zu schreiben. Das war da nicht möglich. Die haben gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ich hatte aber immer schon ein Talent zu schreiben. Ich habe immer geschrieben, auch als Schüler. Ich habe mit einem blöden Tagebuch angefangen. Ich habe mich literarisch ausprobiert. Ich habe dann ab 95 hier in Hamburg erste Generation Hamburg Slamburg. Ich stand jeden Mittwoch, den es der Herrgott werden ließ, stand ich im Molotow unten mit selbst getexteten 5 Minütern vor einem Poetry Slam Publikum. Heute ist das Usus. Damals war das echt neu und echt heiß und
ging es da auch um, ging's da auch um Kulinarik bei den Texten?
Ja, zum Teil auch. Ja. Und ich war furchtbar aufgeregt damals. Und habe mich da ausprobiert. Das war auch die Zeit, in der ich Kaffeesatz Lesen gegründet habe, Reederei Hamburg. Das war eine Lesebühne, wo dann auch mal längere Texte möglich waren. Die haben wir eigentlich gegründet, Sven Heine und ich, weil uns keiner einlud. Und wir nicht nur immer diese lustigen 5 Minuten machen wollten, sondern auch mal die langen Sachen lesen. Also in den ersten Lesungen von insgesamt 60, die wir damals veranstaltet haben, war das schon so, dass wir die ersten Gäste waren unserer eigenen Veranstaltung. Was nicht möglich war, war das berufliche Schreiben im Verlag. Also die Damen haben, die freundlichen Damen haben gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Also geh in die Küche und koch.
Genau, und die giftigeren Damen haben, also wurde einmal offiziell beschimpft als Emporkömmling. Da hat man mal gemerkt, dass die überhaupt nicht verstehen, was ich will und wo ich hin wollte.
Ja.
Und so habe ich dann also 2000, bin ich dann wieder zu Frau Jahr hoch, habe gesagt, Frau Jahr, ich muss mit Ihnen reden. Sagt sie, ach, Sie gehen, ne? Ich sage, woher wissen Sie das denn? Ja, das war mir klar, dass Sie hier nicht in Rente gehen. Und so habe ich dann da aufgehört. Und die große Überraschung danach war allerdings, dass mich immer noch keiner schreiben lassen wollte. Es sollte wirklich noch weitere 10 Jahre dauern, bis ich irgendwas beruflich geschrieben habe. Und seitdem ist es aber ein fester, wachsender und mittlerweile der größte Zweig meiner Beschäftigung ist Schreiben über Essen.
Die Zustände, die du da in der Sterneküche erlebt hast, also diese Gewaltausbrüche und sowas, ist das in allen Küchen so oder ist das spezifisch?
Ich glaube, das war. Mir ist es wichtig, das auch in der Vergangenheit einzuordnen. Ich glaube, das war spezifisch für die deutsche Sternegastronomie, weil der Druck immens hoch war.
Aber das ist ja heute doch immer noch.
Ja, was stattgefunden hat, ist ein ganz einfacher Generationswechsel. Da sind neue Leute am Start, die Kochen als Teamarbeit begreifen, die diese Zustände nicht mehr haben wollen, die begriffen haben, dass zwischen dem schönen Teller und ihrem Innenleben schon irgendwie eine Verbindung da sein muss. Also das ist einfach in den wirklich guten Läden, kochen die Leute unheimlich konzentriert, auf Augenhöhe, hochintellektuell als Team. Das merke ich immer wieder und das freut mich auch, wenn ich das so spüre. Da ist wirklich eine neue und andere Generation am Start. Das ist nicht ausnahmslos so. Es gibt nach wie vor beliebte Horrorgeschichten immer noch von betrunkenen Küchenchefs, die die Spülerin im Becken ertränken wollen. Und ja, aber das ist alles so. Das ist alles wirklich sehr viel besser geworden. Das ist nicht mehr Standard. Also wer heute noch brüllt, ist eigentlich raus.
Ja.
Also selbst Tim Rauer hat ja im Interview oft
genug. Stimmt, dem wurde ja auch nachgesagt, dass er seine Leute prügelt, ne?
Die, stimmt. Ja, auf jeden Fall war es immer schön laut bei Tim in der Küche.
Ja.
Und er hat es ja selber gesagt, also mehrfach in Interviews, dass er sich das abgewöhnt hat, weil das einfach unpassend ist, weil es nicht mehr funktioniert, weil da eine neue Generation am Start ist, die anders tickt, die auch versteht, dass Leistung auch Spaß macht und dass ein Abendservice ein Teamding ist und auf das man am Ende richtig stolz sein kann. Wenn du so einen Laden mal gerockt hast einen Abend, das ist ein Gefühl, als hättest du einen Marathon gelaufen. Das ist auch toll. Also ich will nicht, dass wir hier so eine Grusel-Show
aufbauen. Absolut.
Also, das ist wirklich so ein 80er-Jahre-Ding.
Ja.
Und ich hatte halt das Unglück oder vielleicht auch Glück, wenn man dann den weiteren Lebensweg sieht, dass ich durch diese harte Schule gegangen bin.
Wer hat dich denn dann eigentlich zum ersten Mal schreiben lassen?
Das ist also mein erster Auftrag war ja Penthouse. Ja, ich habe meine ersten zwei Artikel.
Ich habe diese Zeitschriften ja auch nur wegen der Artikel gelesen.
Genau. Ich musste mich da erstmal einarbeiten. Ich kannte das überhaupt nicht. Nee, ich bin ernsthaft dankbar, und zwar war das Peter Praschel. Der große Peter Praschel, der hat mir wirklich meine ersten Jobs besorgt. Und ich habe für Penthouse einen Artikel geschrieben ich habe Beauty-Anwendungen für Männer getestet.
In so einem
Fitnessstudio.
Ah, okay.
Ich glaube, Meridian Spa in Wandsbek war das oder so. Und da habe ich eine Lomi-Lomi-Massage über mich ergehen lassen und noch andere Dinge und habe dann darüber berichtet. Das war mein erster Auftrag.
Ja, aber das war doch nicht das, was du machen wolltest.
Doch, ich sag ja, ich bin auch Peter Praschel dankbar, weil er mir einfach dadurch auch die Gelegenheit gegeben hat, das auszuprobieren. Er hat Feedback gegeben. Ich habe etwas besser verstanden, wie sowas funktioniert und dass es eben nicht eine lustig runtergeschriebene Geschichte ist. Also wir haben jetzt viel gelacht, aber tatsächlich ist das ja auch eine Form von Journalismus, die da stattgefunden hat. Und ich war völlig unbeleckt und ich war froh, dass ich Menschen gefunden habe, die mich haben schreiben lassen. Der Schalter umgedreht wurde aber erst, und das dann aber vehement, vor 10 Jahren mit dem ersten Erzählband Monsieur der Hummer und ich aus dem Mayrisch Verlag. Da haben tatsächlich wildfremde Redaktionen hier angerufen und gesagt, hallo Herr Paul, wir haben Ihr Buch gelesen, könnten Sie bitte über Kulinarik schreiben für uns, so wie Sie das in Ihrem Buch tun. Das war, und da war Lufthansa Exclusive zum Beispiel mein erster Partner. Mein erster Auftraggeber.
Was machen die? Das Bordmagazin oder was ist das?
Genau, das Bordmagazin für Hons und Gold Member. Und da hatte ich viele Jahre eine sehr schöne Kolumne, wo ich über Souvenirs geschrieben habe, über kulinarische Souvenirs. Und das war so das erste Mal richtig, richtig auch Geld verdienen mit selbstgeschriebenem. Ich war so mega stolz, unglaublich stolz. Und ich habe irrsinnig lang für alles gebraucht am Anfang. Ich habe einfach nochmal von ganz neu angefangen. Ich habe einen anderen Beruf ergriffen im Grunde genommen. Ich konnte auf meinen...
Ja, aber der Berichtsgegenstand war dir ja schon vertraut.
Das ist toll. Ja. Und das ist heute etwas, worüber ich mich sehr freue. Dass ich ein Thema habe. Viele Journalisten hadern sehr damit, dass sie eigentlich so über alles schreiben und über
nichts richtig.
So richtig. Und ich freue mich, dass ich mein Thema habe. Ich kann auch, das ist jetzt ohne Angabe, glaube ich, dass ich andere Geschichten liefere, weil ich eben aus dem Bauch der Küche komme. Ich sage immer, du musst nicht Oper studiert haben, um Oper zu singen. Es hilft aber ungemein. Mhm. Ja. Und ich merke das, also für mich auch, ich zum Beispiel für den Feinschmeckern Koch des Monats mache. Ich bin da angekündigt, da kommt ein Typ vom Feinschmecker und der macht jetzt ein Interview und der will heute Abend, der ist heute Abend hier und der schreibt über uns und ich komme rein und die sitzen da so mit verschränkten Armen vor der Brust.
Was willst du, kleiner Scheiße?
Erwartung im Gesicht, immer wackelt hier das Bein, weil sie selber auch ein bisschen nervös sind und dann gucken sie. Und auf den Trick bin ich gekommen, ich habe ein Interview gemacht, auch für einen meiner sehr frühen Kunden, für die ich heute noch schreibe, ich auch sehr stolz, Mixology. Ich schreibe eigentlich, seit ich schreibe, für Mixology Magazin. Auch so Leute, die mir einfach Vertrauen geschenkt haben, Vorschusslorbeeren im Grunde genommen, ne? Und für die habe ich meine Reihe gemacht, da habe ich in verschiedenen Städten jeweils einen berühmten Koch und einen berühmten Bartender zusammengebracht und quasi so ein Dreier-Interview mit denen gemacht. Und mein erster Einsatz war in Berlin und der Koch war Tim Raue. Und Tim saß da, ich darf heute Tim sagen, wir sind wirklich per Du und kennen uns, Tim saß da auch mit dieser verschränkten Nummer. Mhm. Und ich merkte, ich kriege gar nichts aus dem raus, ich kriege überhaupt keinen Kontakt zu ihm. Und dann habe ich fallen lassen, weil ich wusste, dass er meinen Lehrherrn Albert Boulet cool findet. Das hatte er in einem Interview gesagt, weil Albert Boulet ja auch jemand war, der mit japanischen Aromen zum Beispiel fiel. Das war der Connect zwischen den beiden. Und dann habe ich mal in einem Halbsatz fallen lassen, dass ich bei Albert Boulet gearbeitet habe. Die ganze Körpersprache veränderte sich. Tim machte vorne auf, setzte sich das erste Mal gemütlich hin, beantwortete meine Fragen, nahm mich zum ersten Mal auch wirklich wahr. Und seitdem mache ich das immer. Ich gehe rein, ich lasse irgendwann fallen, dass ich selbst Koch gelernt habe. Und dann entstehen die guten Geschichten, weil die Leute dann wissen, ah, das ist einer, der schnallt, was wir da drin in der Küche machen. Und das ist wirklich wunderbar. Und ich genieße das so, diese Gespräche mit den Köchinnen und Köchen. Das ist wirklich etwas, was ich am allerliebsten tue in meiner Arbeit, weil ich bin da von Natur aus neugierig. Ich würde am liebsten immer sofort hinterher und mit reingehen. Das ist einfach was, was mich nie losgelassen hat.
Warum machst du es nicht? Also warum gehst du nicht mit rein und schreibst dann darüber?
Ach, die Praktikantengeschichten, die gab's schon ziemlich oft und ich habe ganz grundsätzlich
Bill Buford, ne?
Bill Buford. Vijay Sapra hat auch ein Praktikum gemacht, bevor er das Affiliate-Magazin gegründet hat, hat er gesagt, Mensch, ich muss doch mal in eine Küche und dann war er hier und hat mal schön bei Scherer, glaube ich, ja, mitgeholfen. Und ich möchte das nicht und ich sehe mich heute als Chronist der Szene. Mhm. Ich will unbedingt erzählen, was diese geilen Boys and Girls da in der Küche machen. Das ist nämlich toll. Also so Leute wie das so sein, das ist einfach super. Ich bin ja auch Restaurantkritiker. Ich schreibe für die Süddeutsche Zeitung und teste Restaurants. Und auch da hat ein absoluter Paradigmenwechsel stattgefunden. Es geht nicht mehr wie bei Siebeck noch und vielleicht noch immer ein bisschen bei Herrn Dolase. Es geht nicht um meinen wohlfeilen Geschmack. Ja. Es geht nicht um meine brillante Analyse. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass ich ein Mittler bin zwischen meinen Leserinnen und Lesern und dieser Kochmannschaft. Ich möchte erzählen, was dort passiert. Ich halte mich da extrem an Fakten und das ist die Aufgabe einer neuen Restaurantkritik, wie ich sie sehe. Und in der Rolle fühle ich mich sehr wohl.
Warum lese ich diese Geschichten von dir dann nicht in einem Buch oder in mehreren Büchern? Weil ich würde erwarten, dass ich genau das, was ja dann tatsächlich auch was Neues ist, was anderes ist, so wie du, hat dann ja vermutlich noch niemand ein solches Buch geschrieben, was dabei vielleicht rumkäme. Warum schreibst du nicht dieses Buch, sondern Kochbücher?
Ich erzähle viel aus der Gastronomie in meinen erzählenden Büchern, also im Roman Der große Glander wimmelt von Küchenszenen, in den Erzählbänden ist es noch heftiger. Ich erzähle viel aus der Küche und ich versuche das auch in meinen Artikeln unterzubringen und vor allen Dingen auch auf meinem Online-Magazin NutriCulinary. Da kriegst du schon so locker geschriebene Erzählungen aus der Küche. Aber tatsächlich, da kann noch mehr kommen. Und es ist auch so, dass jetzt nach Kochen, und das sage ich jetzt auch immer, um mich auch selber fett unter Druck zu setzen, Kochen ist wirklich ein großes Buch, das auch die Zeit haben soll, sich zu entfalten. Und es geht nicht, dass ich das so mache wie in den letzten Jahren. Ich habe in den letzten Jahren wirklich 1 bis 2 Kochbücher pro Jahr veröffentlicht. Viel zu viel.
Moment, wie viele hast du denn geschrieben?
12. Plus die Auftragsbücher. Also ich habe ja 2 Bücher für Tim Melzer geschrieben. Aha. Als steht auch hinten drin, also ist jetzt kein Geheimnis.
Was sich entfalten heißt, das ist das letzte Kochbuch, das du geschrieben hast?
Genau, da waren wir jetzt. Da sind wir völlig von wegen. Ich habe also wirklich rausgeknallt in den letzten 10 Jahren. Ja. Und dieses Buch soll jetzt einfach sich entfalten können und einem Standardwerk würdig auch mal ein bisschen länger leben, damit nicht schon wieder, oh, da kommt der nächste Paul. Denn das hier ist auch nicht der nächste Paul, sondern das ist schon mein Werk, das ich mir erlaubt habe, in der Mitte meines beruflichen Lebens abzugeben. Als nächstes kommt wieder Literatur.
Ist das, denkst du, der Verlag, das ist jetzt gerade neu erschienen im September, glaube ich, September 2019, kriegt der Verlag das hin, das auch so hinreichend oder so angemessen zu vermarkten, dass das ein Standardwerk wird?
Ja, also alle geben sich furchtbar Mühe, aber es ist einfach wirklich so, dass
es ist ja schwer steuerbar, oder?
Es ist schwer steuerbar und es ist schlicht und ergreifend so, und daran krankt auch die Kochbuchbranche. Wir hatten sensationelle Jahre, wir hatten fette Jahre. 2016 waren so viel Kochbuchtitel auf dem Markt wie noch nie. Da war so eine Goldgräberstimmung, dass auch Verlage, die eigentlich nicht das Kochbuch im Programm haben, plötzlich krampfhaft Kochbücher ins Programm genommen haben. Wir haben einen Markt, der absolut übersättigt ist.
Ja.
Und es ist ganz, ganz schwer. Und ich bin da sogar noch recht gut dabei, weil ich mir einen guten Namen gemacht habe als Autor, der erzählend Kochbücher bringt, dessen Rezepte gelingen. Ich habe schon ein relativ gutes Standing in diesem großen Riesenzirkus, aber eigentlich ist alles viel zu viel. Also stell dich einmal in die Kochbuchabteilung von Thalia und Hugendubel. Mhm. Wer soll das alles lesen, kaufen und kochen? Das war für mich mit ein Grund zu sagen, ich mache jetzt mal dieses dicke Ding, das so generalvollständig ist, einfach um diesem Blätterrauschen einmal etwas noch hinzuzufügen von Wert und nachhaltiger Bleibe.
Aber wie machst du darauf aufmerksam? Also letztendlich, da stehen halt 70 Bücher, die heißen alle Kochen.
Genau, genau. Ich muss, und das müssen alle Autorinnen und Autoren, ich muss versuchen, in die Presse zu kommen.
Ja.
Und das ist der Witz. Ich bin ja zum Beispiel schon seit 10 Jahren mein eigener Sender. Also ich erreiche unfassbar viele Menschen über Nutri Culinary, mein Magazin, über meine Homepage, über Facebook, Instagram wächst und wächst. Ich trete als Journalist auf. Eine gewisse Sendung habe ich dadurch. Ja. Aber alleine schafft man ist nicht. Man braucht wirklich, und es ist der Witz, bei all diesem großen Online, den wir alle so lieben, braucht es das klassische Format, das sagt, das ist toll. Pressearbeit ist immens wichtig. Und ja, um deine Frage zu beantworten, ja, der Christian Brandstätter Verlag gibt sich alle Mühe. Die haben eine ganz tolle Presseabteilung. Aber du kannst es nicht erzwingen. Und wir wissen ganz genau, wo dieses Buch gut funktioniert. Also wir sind zum Beispiel, wenn wir der Stern.
Ja.
Dennis Wachter hat als Erste über Kochen geschrieben. Und zwar sehr ausführlich. Mhm. Das war kurz nach Erscheinen. Und sie hat das auf Stern Online gemacht. Also nicht im gedruckten Heft. Am Abend waren wir auf Platz 121 auf Amazon. Von allen bei Amazon im Moment verkauften Büchern. Da sieht man mal, welche Macht da noch dahinter steckt, Print oder beziehungsweise die großen Namen.
Die großen Namen, denen man vertraut, dass, wenn sie was empfehlen, das auch Hand und Fuß hat.
Ja. Und wenn Barbara Rüttig, erinnert sich noch jemand? War die Grünkernpäpstin der 70er und 80er Jahre. Meine Eltern haben nach ihr gekocht. Die Frau ist vor 4 Jahren steinalt in so eine Freitagabendshow gekommen, Freitagabend-Talk, und hat da über ihr Buch erzählt, das war am nächsten Tag ausverkauft. Das ist Fernsehen, ist auch so. Alle sagen,
Fernsehen ist tot.
Ich gucke Netflix, kenn schon die Serie und so. Ach, Nullo. Der große, das ist eine Blase, der große Teil der Bevölkerung sitzt noch vor der Glotze.
Ja.
Und es ist super schön, wenn du die Gelegenheit bekommst, in der Glotze über dein Buch zu reden. Das findet aber super selten statt. Was ich darf und worüber ich wahnsinnig dankbar bin, ist Radio und Podcast.
Ja.
Weil Radio und Podcast sind zwei Formate, die ungemein hilfreich sind. Aus dem kühlen Grunde, oder wir erklären es uns so, dass Menschen, die Sprechradio hören, aufmerksamer sind, länger am Thema bleiben und sich dann auch tatsächlich relativ rasch entscheiden, dieses Buch zu kaufen. Ich weiß es selber von mir, wenn ich Auto fahre und im Deutschlandradio Kultur wird ein Roman vorgestellt, den muss ich sofort haben.
Schlimm. Manchmal fahre ich ran, um mir wenigstens eine Notiz zu machen.
Ja, ganz genau. Ja. Ja, also it works. Und das sind alles Formate, die einfach super hilfreich sind und in ihrer Urform super klassisch.
Jetzt hast du natürlich auch das Problem, dass wenn du irgendwie ins Fernsehen kommst mit Kochen, du hast gar keine richtige Geschichte zu erzählen, oder? Die wollen ja immer Geschichten hören dann. Oder steckt da eine Geschichte in Kochen?
Also ich weiß nicht, wir sitzen ja jetzt hier schon eine gute Dreiviertelstunde.
Du bist die Geschichte.
Und es waren ja schon sehr viele Geschichten am Start. Und tatsächlich kann ich, aufgrund, jetzt habe ich natürlich einen superreichen Erfahrungsschatz. Ich reiß ja auch irre viel. Ich habe mindestens 4-mal im Jahr irgendwas zu sagen. Also wenn ich aus Japan komme, da kannst du eine Sendung drüber machen. Wenn ich in Vietnam war, darüber können wir sprechen.
Warum machen wir das eigentlich nicht jedes Mal?
Das weiß ich nicht. Es ist einfach so, dass
ich verpflichte dich hiermit.
Vielen Dank.
Gern.
Dass ich oft denke, ja, man müsste noch mehr draus machen. All das, was ich jetzt anspreche, findet ja immer auf Nucci Culinary statt. Also da ist ja immer eine Wand von Bildern.
Aber da muss ich es lesen, da kann ich es nicht beim Autofahren hören.
Genau. Ja. Das ist das Problem. Aber das ist auch gleichzeitig ein Segen, weil wir wissen, wenn wir Redaktionen, klassisch Print, online oder vor allen Dingen auch Radio und Fernsehen für Kochen begeistern, dann erreichen wir auch wirklich Menschen. Und das ist eigentlich das, was ich mit dem Buch will. Ich will jetzt hier nicht zu werblich werden, aber ich habe einfach echt Bock, den Leuten das Kochen wieder schmackhaft zu machen durch diese neue Art. Kocht doch, was ihr wollt. Das war unser Claim. Kocht doch, was ihr wollt.
Ja, aber wozu brauche ich dann eine Rezeptsammlung, wenn ich doch sowieso kochen soll, ich komme noch mal rein. Wozu brauche ich dann eine Rezeptsammlung, wenn ich sowieso kochen soll, was ich will?
Es sind Vorschläge. Mhm. Es sind Vorschläge. Also ich gebe dir quasi die Idee und das Handwerk, wie du das aber kombinierst und wie du es letztendlich machst und würzt und zusammensetzt. Diese Freiheit überlässt dir das Buch komplett. Und das ist eigentlich echt sehr schön.
Gibt es da drin eigentlich auch sowas wie diesen Wunderteig? Das hat mich wirklich so nachhaltig beeindruckt und eingeschüchtert, dass ich...
Ja, der Wunderteig ist echt, der ist wunderbar. Der ist alle backen ihn.
Wie bist du da drauf gekommen? Also vielleicht sollten wir erzählen, was der Wunderteig ist. Nicht jeder kennt den, ne?
Ach was, ich dachte, den kennen alle.
Das ist ein Hefeteig.
Der Wunderteig ist im Grunde ein Hefeteig, aus dem du Buns, Hotdogbrötchen und Toast machen kannst.
Ja, und wenn du ein bisschen mehr Milch und ein bisschen mehr Zucker reintust, dann hast du schön Brioche.
Siehst du?
Das habe ich aber versehentlich und dachte dann, boah, geil. Und habe dann direkt Leberwurst. Hast du Brioche mit Leberwurst?
Siehste. Also du hast es verstanden. So geht Kochen, genau. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass die Leute diese Einstellung entwickeln, dass sie das Spielerische sehen.
Ja.
Und dass selbst ein vermeintliches Missgeschick hinten raus was ganz Tolles wird. Ja. Das ist großartig.
Also der Wunderteig ist ein Hefeteig, der dauert insgesamt 1,5 Stunden und klappt immer.
Ja, also die Gehzeit ist halt, dreimal muss er gehen.
Ja, dreimal eine halbe Stunde.
Kannst du aber daddeln.
Ja.
Also da passiert nicht viel und der funktioniert halt einfach.
Wie hast du das gemacht?
Ich bin Backrüppel. Ich kann ganz toll kochen, ich kann nicht backen. Und deswegen, ich wusste bei Auf die Hand, meinem Streetfood-Kochbuch, ich komme ja nicht drum rum, da jetzt selber mal ein Bun und ein Hotdog-Brötchen zu backen.
Eine Trägermasse, ja.
Und dann habe ich losgelegt und dann habe ich, ich bin dann ja sehr akribisch. Tim Melzer hat mich mal das Geodreieck unter den Kochbuchautoren genannt. Dann fange ich an und dann ich messe genau ab und wie warm und wie kalt und wie lang. Und irgendwann hatte ich diesen Teig, der schnell angerührt ist, der, wenn du die Ruhezeiten beachtest, immer funktioniert. Und das war für mich selber, ich habe ihn auch Wunderteig genannt, weil ich mich selber so gewundert und gefreut habe. Ne? Das ist einfach ein Universalteig, der klappt immer. Und in dem Buch gibt's ja nur Sandwiches, Burger und Hotdogs und alles, was es sonst noch. Und mit diesem einen Teig hatte ich alle Rubriken abgedeckt.
Wie lange hast du an dem gearbeitet? Also wie lange war deine Forschung?
Ich glaube, ich habe irgendwie 10, 12 Versuche gemacht, mit denen ich nicht zufrieden war. Aber das ist noch gar nichts. Ich habe zum Beispiel für die japanische Küche, da gibt's ein Kapitel zum Kochen von Reis. Das geht alleine über 2 Seiten. Ich erkläre minutiös, was beim Reiskochen beachtet werden muss.
Was muss denn beim Reiskochen beachtet werden?
Also das würde jetzt wirklich zu weit führen.
Nein.
Also, okay, wir gehen's durch. Aber pass auf, erst nochmal, das habe ich 70 Mal gemacht. Also ich habe 70 Mal Sushi-Reis angesetzt, bis ich zufrieden war, beziehungsweise bis ich dann das Gefühl hatte, jetzt habe ich etwas, das im Japan-Kochbuch für die Leute funktioniert. Versuch 1, das war irgendwie, das war auch so eine Überheblichkeit manchmal.
Tasse Reis, Tasse Wasser.
Herr Paul, ne? Da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt nicht so schwer, gell? Ja, und habe Leute eingeladen. Und zwar Oliver Triffig und seine Frau. Ja. Oliver Triffig, Gastronom aus Hamburg, mein bester Freund. Ich habe die beiden zum Sushi-Essen eingeladen. Weil ich dachte, jetzt mache ich ja schon den ganzen Eimer. Ja. Jetzt machen wir schön Abend Sushi. Ja. Was gab's? Sashimi.
Also, bevor ihr jetzt alle die Wikipedia fragt, was ist Sashimi?
Oh, einfach roher Fisch.
Dünn geschnitten
und dazu die üblichen Sushi-Beilagen. Es wurde dann doch noch ein netter Abend, aber es gab eben keine Sushi. Ich habe das 70 Mal gemacht und zwar geht es dann los mit Reiswaschen. Also das Waschen von Reis ist ja eine Art for itself. Der Sushi-Koch in Japan, der Lehrling, der das Sushi-Handwerk erlernen soll, der wäscht ja überhaupt erst mal 2 Jahre nur Reis, bevor der überhaupt irgendwas anders machen
darf. Ich habe noch nie Reis gewaschen. Warum sollte ich Reis waschen?
Dabei wird die Stärke
ganz
leicht vom Reiskorn abgewaschen.
Ja.
Und das ist dann der Unterschied zwischen dem Abend, als ich die Triffix eingeladen hatte, weil da war das einfach eine klebrige Pampe. Und einen perfekten Sushi-Reis. Der perfekte Sushi-Reis hat so viel Stärke, dass Korn an Korn liegt, wenn er fertig gegart ist. Und er ist nicht matschig und er ist nicht hart, sondern es liegt Korn an Korn und das Korn ist durchgegart. Fantastisch.
Welchen Reis nimmt man dafür?
Schwierige Sache. Also es ist so viel Sushi-Reis.
Basmati aus dem Supermarkt, oder?
Nee, also es muss auf jeden Fall eine Rundkornart sein. Wagemutige machen das sogar mit Risotto-Reis oder mit Milchreis, gibt's auch Leute. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Und es gibt so viel Sushi-Reis auf dem Markt, dass der unmöglich aus Japan kommen kann. Wenn man japanischen Sushi-Reis bekommt, ist das eine tolle Sache. Kann man das auch genießen. Es kommt aber sehr viel Sushi-Reis zum Beispiel aus Kalifornien. Aha. Und die Kalifornier machen auch super Sushi-Reis. So, und dann geht diese Waschung los. Und dann steht in den Kochbüchern steht immer, waschen, bis das Wasser klar ist. Waschen, bis das Wasser klar ist, forget it. Mach das mal. Also am Anfang ist das ganz milchig, wenn du das erste Mal wäschst. In so einem Sieb, in kaltem Wasser. Ja. Ne? Dann nimmst du das wieder hoch, dann tauschst das Wasser aus, dann wäschst das wieder. Das wird immer klarer.
Aber ich dachte, dass ein und dasselbe Wasser von trüb, seinen Zustand von trüb zu klar verändert. Das hätte ich jetzt physikalisch total spektakulär gefunden.
Nee, es geht halt immer weniger Stärke ab. Dadurch bleibt das Wasser genau. So, und ich habe dann experimentiert und irgendwann festgestellt, wenn ich heute noch Sushi essen will, dann mache ich das nicht, bis das Wasser ganz klar ist. Ich habe mich dann auf 7 Waschgänge geschossen Und das ist dann eine Erkenntnis aus dieser Reihe von Erkenntnissen, denn jetzt geht's los. Wassermenge, Reismenge, der Topf spielt eine essentielle Rolle. Wie groß ist der? Deckel drauf, Garzeit. Wie gesagt, im Japan-Kochbuch sind es zwei Seiten, auf denen ich wirklich minutiös dich dadurch begleite. Und am Ende hast du ein Reisergebnis, wo ich sage, das ist prima für uns für zu Hause. Einem Sushi-Meister würde ich damit wahrscheinlich die Tränen in die Augen treiben, immer noch.
Ja. Wenn du da 70, wenn du 70 Versuche brauchst, um zwei Seiten eines Kochbuchs zu füllen, das bezahlt dir der Verlag doch nicht.
Nee.
Das ist die Liebhaberei, diese Bücher.
Ja, ich möchte, dass es gut wird. Also ich möchte, ich sage auch immer, ich habe heute keine Gäste mehr. Meine Gäste sind die Leserinnen und Leser meiner Bücher. Und wenn die zu Hause einen schönen Abend oder ein Erfolgserlebnis mit meinen Rezepten haben, dann habe ich alles erreicht. Das ist für mich tatsächlich ein großes Glück. Und dieses Glück widerfährt mir ganz oft, denn wir leben in modernen Zeiten und ich sehe unmittelbar online auf Facebook und Instagram, wie die Leute anfangen, die Sachen nachzukochen, dann geht das nach oben. Und wenn das dann noch so aussieht wie im Kochbuch, da freue ich mich einen Apfel. Finde ich super. Und dann lohnt sich das. Klar, es ist auch nicht alles ist so kompliziert wie Sushi-Reis kochen. Manche Dinge kann man einfach, auch gerade als gelernter Koch. Aber wenn ich an so Stellen komme, dann bin ich schon ehrgeizig, weil ich will, dass die Leute zu Hause einen guten Abend haben.
Stefan Paul, vielen Dank.
Gerne.
Kochen von Stefan Paul ist bei Brandstätter erschienen, kostet 40 Euro und wer es nicht kauft, ist doof.
Vielen Dank. Viel Freude mit dem Buch. Danke.
Ist nicht tot.